erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik, wir holen einfach den alten Bundestag nochmal zusammen, um die Schuldenbremse abzukassieren, einen Tag nach der Wahl.
Ja.
Geht's noch dreister? Die lachen uns ja aus.
Der Drops ist gelutscht. Die AfD hat sich, denke ich, auch mit dieser Wahl endgültig etabliert.
Wir sind jetzt ab sofort ultralibertär. Mhm. Und ich bin froh, wenn du mit Enthusiasmus dabei bist. Ne, überleg dir das gut. Wenn nicht, dann nicht. Und der hat dann gesagt, nicht. Ja, und der Abschaum, der uns inzwischen regiert.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett. Nun ist es endlich wieder soweit. Das Heckenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Donnerstag. Nun ist endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Duett. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das
Heckenduett. Nun die letzten Anschläge, ne?
Ja, der ist immer so, das Ende ist nicht ganz sauber, ne?
Nee.
Durchkomponiert.
So wie bei diesem Lied hier.
Nein, du hast Batterien geholt.
Schon letzte Woche.
Nun ist es endlich wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Ich wollte mal ein bisschen Schwung da reinbringen. So, zu viert haben wir ja auch immer recht viel Schwung.
Treff mal lieber den Ton.
Während wir immer zu zweit einschlafen.
Den Ton.
Ja, der Ton ist zweitrangig.
Ah, herzlich.
Auch für unsere Zuhörer. Weil, weil den Tonenthusiast, die Tonenthusiasten haben wir ja vergrault, glaube ich.
Off. Damit die Batterie.
Sehen wir uns jetzt wieder. Diese Woche zum zweiten Mal vor der Kamera, kann das sein?
Genau, aber lass mich doch erstmal herzlichen Glückwunsch. Hast du mich aus dem Konzept gefragt? Herzlichen Glückwunsch, dass Sie eingeschaltet haben. Und herzlich willkommen hier zum Dachtheken-Duett mit André Lichtschlag und Martin Moczarski. Verzeihen Sie, ich bin ein bisschen belegt. Ja, wir sehen uns zum zweiten Mal in dieser historischen Woche. Ne?
Und zum ersten Mal nüchtern.
Ja, zum ersten Mal nüchtern.
Und das an Alt Weiber.
Ja, stimmt.
Weil
ja,
wir trinken kontrazyklisch.
Ja, wir sind ja, stimmt. Ne? Wir sind aber auch so ein bisschen,
gehört.
Wir sind ja nicht die obwohl Rheinländer sind wir ja nicht die echten Karnevalsenthusiasten, muss man dazu sagen, nein, wir sind nicht auf Kommando fröhlich wie die anderen. Ne?
Eigentlich sind wir immer fröhlich, außer ja, Karneval.
Außer Karneval. Ne?
Da, machen jetzt leider eine Trauersendung.
Da steht's mir bis hier, ne? Da furchtbar. Naja,
ja.
Wie dem auch sei. Also ich habe jetzt.
Aber ich hatte ja schon gesagt, an Karneval kannst du völlig vergessen, außer der Eierlikör Berliner von Schneider.
Stimmt.
Ne? Von Bäckerei Schneider.
Stimmt, der
den
ist
meine Frau
gut.
Uns heute kredenzt.
Genau, ich bin auch schon ein bisschen angetüdelt. Allein
ja, wegen stimmt, insofern haben wir doch Alkohol zu uns genommen. Ja, es war der Eierlikör Berliner.
Ja, komm. So ein bisschen geht ja immer, ne? Ja, ich habe hier so viele Notizen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Gucken Sie mal hier, so einen richtigen Packen habe ich mir hier ausgedruckt, weil wir haben ja auch.
Hast du auch alle 531 Fragen ausgedruckt, die CDU gestellt hat?
Alle.
Man aber gar nicht stellen darf.
Nee, darf man nicht, ne? Nee,
ist ja
alles
nicht.
Böse. Aber
alle müssen zahlen, aber Fragen sind nicht erlaubt.
Bevor wir zum Thema kommen, ein bisschen Werbung. Wollen wir direkt mal hochhalten?
Werbung. Werbung ist immer gut.
Ja, Werbung ist immer gut.
Aber Werbung muss man plötzlich machen, sonst schalten die Leute ab.
Ja, deswegen komme ich ganz plötzlich hier mit der aktuellen Ausgabe von Eigentümlich Frei, dem libertären Magazin in Deutschland. Es ist eine wundervolle Ausgabe, die, meine Damen und Herren, Trommelwirbel,
Die 250. Ausgabe von Eigentümlich Frei. Das ist eine...
Jetzt bin ich aber doch ein bisschen ergriffen.
Ja, eine Jubiläumsausgabe. Uns gibt es seit 250 Jahren... Nein, Blödsinn.
Seit einem Vierteljahrtausend.
Seit ziemlich langer Zeit gibt es uns 250 Ausgaben, meine Damen und Herren. Das ist ein Grund zu feiern mit einem... Eierlikör Berliner haben wir es eben getan. Und ja, Sie sollten mitfeiern und sich dieses Heft, um uns wirklich zu unterstützen, beziehen. Als Einzelausgabe, als Schnupperabonnement oder als Jahresabonnement.
Wir haben ja sogar fast wie so ein Bravo-Starschnitt haben wir da drin.
Ja, ne? ganz viele tolle
Fotos von Millet.
Ja,
geschossen von unserem Haus- und Hoffotografen, dem Künstler
Marc Bernot,
von dem wir auch immer noch ein Buch im Angebot haben.
Genau, aber Einblendung jetzt.
Die Exemplare werden immer weniger, ja, weil es ist gut, das Buch.
Das ist wirklich sehr gut und sehr ansehenswert. Kaum Text, also wer nicht gerne
noch liest. Noch können Sie es erhalten.
Ja.
Es wird mal Sammlerwert haben.
Genau.
In unermesslichen Bereichen.
Und an dieser Stelle, ich muss auch mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Du weißt ja, ich bin ja
Du bist ja jetzt auf einer CD veröffentlicht.
Ich bin worden, jetzt ne? auch auf einer CD veröffentlicht.
Die ist aber schick. Die ist wunderschön. Auch so ein bisschen 70er-Jahre-Design, ne?
Mutausbruch.
Ja, wunderschön.
Von Bam Bam Bam. Also dahinter steckt mein lieber Freund und Musikproduzent Pfulsk. Lieber Pfulli. Nochmal herzlichen Dank dafür. Und
die sieht aber richtig schick aus.
Die sieht auch voll geil aus. Und weißt du was? Ich muss ja sagen, ich habe ja jetzt wirklich alles erreicht. Alles im Leben, was ich erreichen wollte. Und zwar
nicht nur. Kann nichts mehr kommen.
Nicht nur, dass ich auf dieser CD abgepresst bin. Nein, ich stehe auch in der Danksagung in einer Zeile mit Snickling. Ja.
Aber Snickling, kennt jemand Snickling persönlich? Der hat immer noch nicht geantwortet. Der fehlt uns noch als Stargast auf unserer Konferenz.
Oh, das ist aber eine ganz herausragende.
Wir haben ihn angeschrieben und er hat immer noch nicht geantwortet.
Ja.
Wir haben ja schon ein Star-Aufgebot, noch sondergleichen. Sag mal eben, gib mal kurz die, bevor ich da jemanden vergesse.
Ja, wobei, darf ich noch drei Sätze zu dieser CD?
Ja, natürlich.
Wie gesagt, also ich bin da jetzt auch verewigt auf dieser CD mit dem Gemeinschaftsprojekt Jung, Dumm, Grün, das ich mit dem Fulli zusammen gemacht habe. Also ich habe den Refrain und die Idee beigesteuert, er dann den ganzen Text. Ich muss dazu sagen, das ist keine reine Schlager-CD. Also eigentlich kommt Schlager so gut wie gar nicht vor. Das geht dann schon so mehr in den metaligen und rockigen Bereich. Aber die Texte, sie sind einfach wunderbar. Sehr, sehr... Wie soll man sagen? Politisch unkorrekt, würde ich sagen. Ja, hörenswert, wenn Sie auf die härtere Gangart dieser Musikrichtung stehen. Also Einblendung jetzt. Ne? Da kann man die beziehen bei Unvogt oder so. Oder man geht auf den Kanal von Pfulsk. Der hat nämlich auch einen YouTube-Kanal. Und da ist eine Release-Party erschienen. Da kann man, glaube ich, auch in diese... in die CD reinhören, was das so für Lieder sind. Und da ist auch, glaube ich, der Bestelllink unter diesem Video verlinkt. Boah, ist das alles kompliziert. Aber du hast diese wunderbare Überleitung zu unserer
neunten großen, eigentümlich freien All-Inclusive-Konferenz.
Genau.
An der Ostsee, altbekannt in Usedom. Sie wird auf Usedom, ja klar, in Zinnowitz auf Usedom.
Genau.
Sie wird stattfinden vom 16. bis 18. Januar. Wir sind wieder auf den traditionellen Januar zurückgekehrt. Oberthema ist diesmal die Medienreformation der 2020er Jahre. Und dabei sind Oliver Gorus, Robert Grötzinger, Alexander Kissler, Michael Klonowski, Jasmin Kosubek, Markus Krall, Horst Lüning, Dirk Maxeiner, Thorsten Polleit, Christian Schneider, auch bekannt als Etrovox Ehrenfeld und einige weitere Redner, an denen wir noch arbeiten, unter anderem am Snickling. Und vielleicht kann uns mal jemand helfen hier bei Snickling, der Kerl antwortet einfach nicht. Wenn Sie zur Konferenz auf Usedom kommen möchten, können Sie sich jetzt mit dem Frühbucherrabatt anmelden. Einblendung jetzt. Hat er das auch vorbereitet? Einblendung jetzt mit Frühbucherrabatt. Und dort werden Sie dann vielleicht auch Snickling treffen, wenn Sie ihn daraufhin vielleicht mal ansprechen würden. Weil, ich weiß nicht, irgendwie kommen wir nicht durch, ne, zu ihm.
Viel beschäftigter Mann.
Ja, eben.
wichtiger Mann.
Deswegen wollen wir ihn ja auch haben. Deswegen unbedingt. Muss er ja unbedingt dabei sein.
Unbedingt, unbedingt.
Genau. Ja. Ja. Also die Liste ist noch nicht ganz komplett. Ne? Wir haben immer so um die plus minus 17, 18 Redner. Und ich glaube, 12 stehen fest. Es werden noch ein, zwei wirklich richtig gute, nee, nur gute Namen dazukommen. Nur Hochkaräter. Wir haben nur Hochkaräter.
Ja, Hochkaräter. Ja, meine Damen und Herren.
Und bei unseren All-Inclusive-Konferenzen,
ja,
werden alle diese Leute auch abends für Sie greifbar sein zu persönlichen Gesprächen, zu
Bier,
ja,
und Wein und Schnaps.
Und Wein und Schnaps.
So wie wir übrigens auch. Ja.
Und Whisky.
Und Whisky. Horst
Lüning ist auch dabei.
Ja, das wird, boah, mein Gott, ich habe
jetzt. Wenn Sie da mal eine Frage haben, ne?
Ich habe jetzt schon ein bisschen Sorge, das Ganze unbeschadet zu überstehen. Es ist ja immer sehr anspruchsvoll. Ne? Ja, ich glaube, wir
sind. Aber deswegen nüchtern wir ja auch heute am Altweiber und überhaupt über Karneval aus. Ne?
Genau.
Bald ist wir uns ja ein bisschen spirituell darauf vorbereiten.
Spirituell.
Schon jetzt.
Mit einem Eierlikör.
Ja, außer den Eierlikör Berliner, genau, der zählt nicht.
Ja, meine Damen und Herren, es ist. Ach komm, wir haben uns richtig beeilt, haben uns echt in die ersten, sind gerade mal 11,5 Minuten Aufnahmezeit, das ist gut, das ist schön für ein Werbeintro, ne, muss auch reichen, aber wir haben ja so viele Themen zu bequatschen und wollen wir mal dazu kommen. Kann ich das mal ganz kurz vortragen, das ist das Gespräch, das ich hatte mit Grok, mit der künstlichen Intelligenz von X, da geht es um unsere YouTube-Kanäle. Meine Damen und Herren, weil einige von Ihnen, es kommt ja immer mal wieder vor, dass manche von Ihnen in den Kommentarbereich schreiben und sich dann fragen, ja, warum haben die denn nur 5.000 Abonnenten, jetzt sind es fast 6.000, aber warum sind es nur so wenige? So, und wissen Sie, wir haben ja mehrere Kanäle, wir haben ja eigentümlich frei den Kanal, ich habe ja meinen Wochenausklang, den Kanal, wir haben unseren Dachtheken-Kanal und ich habe Grok, also diese künstliche Intelligenz, einfach mal so mit den Daten gefüttert, die mir so zur Verfügung stehen, also den Daten, die ersichtlich sind für Content Creator, also für Leute, die Videos produzieren und dann hochladen. Da gibt es so einen Creator-Bereich bei YouTube und da stehen relativ genau, also doch sehr, sehr genau die Zahlen, also die Metrik, die kann man sich daraus lesen, die so ein Video hervorbringt, zum Beispiel Klicks pro Minute, Likes, Dislikes und so weiter und so fort. Und ich habe Grok einfach mal mit diesen Zahlen gefüttert und ich habe mich gefragt, ja, wie kann das denn sein, dass die Zahlen, ne, also die Metrik, die unsere Videos, also ob jetzt beim Wochenausklang oder beim Dachtheken, die eigentlich herausragend sind, also die sind schon so gut, dass die sprengen jeden Rahmen, das sagt auch Grok hier. Und Grok hat tatsächlich festgestellt, beziehungsweise stützt unsere Annahme, dass unsere Kanäle tatsächlich nicht direkt geshadowbanned werden, aber von YouTube doch in ihrer Reichweite massiv herunterreguliert werden. Das kann man zum Beispiel daran ablesen, dass unsere Videos zu einem sehr, sehr großen Teil, also über 80% sind es meistens, von Abonnenten angeklickt werden. Und das lässt darauf schließen, dass dieses Video, also dass unsere Videos, ob es jetzt das Dachtheken-Duett ist oder der Wochenausklang oder der Wochenstart, dass diese Videos in der Regel keinen neuen oder keinen anderen YouTube-Konsumenten präsentiert werden. Also auch bei der Suche nach Begriffen und so weiter, tauchen wir dann nicht auf und auch werden wir nach themenähnlichen Videos nicht angezeigt. Also das liest man dann an diesen Impressionen ab. Impressionen gibt es auch. Und ich glaube, ich habe diese Zahlen habe ich letzte Woche anhand meines Wochenausklanges eingegeben. Da ist es auch immer sehr, sehr auffällig, wie sich das mit der Klickzahl entwickelt. Da hatte ich in der ersten Stunde irgendwie 1300 Impressionen, obwohl meine Klickrate, beziehungsweise obwohl ich schon, wo stand es? Also ich hatte ein CTR, das ist also die Klickrate, klingt jetzt sehr technisch, aber so ist eigentlich relativ einfach. Also CTR bedeutet einfach, wie viele Klicks folgen auf eine Impression oder auf so und so viele Impressionen. Und die lag bei 17,5%. 17,5% ist herausragend. Normal sind zwischen 2 und 6%. So, die Likes, die Likes, also die absoluten Likes pro Klick lagen bei 27,7%. Also über, also jeder vierte, sogar mehr davon, haben das Video geliked. Und auch das ist komplett irrsinnig. Normalerweise sind es auch bis zu 10%, dann ist das schon herausragend. So, und die Zustimmung lag bei 100%. Also es gab keinen einzigen Dislike. Und diese Kennzahlen hätten eigentlich dafür sorgen müssen, nach auch den Angaben von YouTube, dass, meine Damen und Herren, dieses Video mehrere tausend Impressionen in der ersten Stunde hätte haben müssen, bekommen müssen, ist aber nicht passiert, auch nicht in der Folge. Und so geht das auch mit diesen Videos hier. Also insofern, meine Damen und Herren, wenn Sie dieses Video jetzt zum ersten Mal gucken, also wenn Sie diesen Kanal jetzt zum ersten Mal gesehen haben, abonnieren Sie direkt, aktivieren Sie die Glocke und seien Sie sich sicher, wir kommen eigentlich jeden Donnerstag, ja.
Also das Google, wir sehen daran, Google, der Mutterkonzern von YouTube eben auch, ja, beziehungsweise Alphabet, da heißt der Konzern, ne, ist eben noch nicht befreit.
Ne? Nee, absolut nicht.
Während also die Washington Post jetzt befreit ist.
Wunderbar.
Die Washington Post, eine super linke Zeitung, traditionell in Amerika, ist ja vor einigen Jahren von Jeff Bezos, dem Gründer von Amazon, aufgekauft worden. Und der hat jetzt mal gesagt, so, jetzt ist mal ganz Schluss mit lustig hier, mit den ganzen linken Kommentaren. Alle Kommentare sollen zukünftig persönliche Freiheit und freie Märkte promoten. Also im Prinzip das libertäre Programm. Die Washington Post ist jetzt libertär.
Ja.
Ne, er hat dann gesagt, hier, er hätte dann sofort den Chef der Washington Post, den Meinungschef, gesagt, hier, das sieht jetzt so aus, wir sind jetzt ab sofort ultralibertär. Mhm. Und ich bin froh, wenn du mit Enthusiasmus dabei bist. Ne, überleg dir das gut. Ne, wenn nicht, dann nicht. Mhm. Der hat dann gesagt, nicht, ja, und dann eben nicht, ne? So, dann das ist die Elon Musk-Methode und das klappt wunderbar. Ich habe schon direkt gesagt, ne, lieber, wie heißt der überhaupt? Lieber Jeff, ne? Lieber Jeff.
Bezos, ja.
Ne, Bezos, wie wär's denn mal mit der Frankfurter Allgemeinen oder dem Spiegel, ne? Mhm. Ne, bitte kaufen.
Ja,
wir libertär machen. Und wenn das Personal auch nach der Frage sagt, seid ihr mit Enthusiasmus jetzt beim libertären Programm? Wir haben ja Redaktionen, ne? Wir würden auch umziehen. Wir würden umziehen, auch
kein
nach
Problem.
Hamburg, ne?
Echt?
Auch nach Frankfurt, obwohl nicht
Hamburg.
So
nee, nicht nach Hamburg.
Um ja, okay, dann müssen die umziehen.
Ja, genau. Ja,
können wir auch noch machen, ne?
Wir ziehen die um. Wir brauchen das Gebäude
dann,
nicht.
Dann zieht die FAZ und der Spiegel, ich finde, er sollte beide nehmen.
Ja.
Der FAZ und der Spiegel, die ziehen nach Büderich.
Genau.
Ja.
Und dann findet
machen wir das von hier noch eben mit.
Dann findet, ne, von hier aus die mediale Beschallung der Bundesrepublik statt. Und zwar mit den richtigen Ideen, die es nämlich braucht, um hier wieder nach vorne zu kommen.
Ja. Genau. Also nicht nur Snicklink Bescheid geben, sondern auch Jeff Bezos.
Ja, ne? Wenn Sie irgendwie einen Draht haben, ja, oder jemanden kennen, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der einen Draht zu ihm hat. Ne? Wir sind für jede Hilfe dankbar. Ja, ich weiß gar nicht, wo sollen wir jetzt eigentlich fortfahren, weil es gibt so vieles, ne? Aber ja, ich denke, uns allen steckt ja noch so ein bisschen die vergangene Bundestagswahl in den Knochen. Da wollten wir ja auch noch so die ein oder andere.
Ja, eigentlich haben wir ja schon die Grundanalyse am Montag gemacht.
Ja.
Im Quartett.
Ja.
Ne, ist da noch was passiert?
Eigentlich ist, ja, es ist wieder viel passiert in der Zwischenzeit.
So zur Grundanalyse der Wahl jetzt.
Ja.
Gut. Ja, es ist natürlich viel danach passiert.
Ja.
Aber was die Wahl betrifft, mir ist, gestern hat ein Freund mir gesagt, es wird immer erzählt, auch hier von den Mainstream-Medien, da wo der Migrationsanteil am geringsten ist, ist der AfD-Wähleranteil am höchsten und umgekehrt.
Nee, ne? Echt?
Das ist aber so ein bisschen durch den Osten. Das ist durch den Osten vollkommen verzerrt, weil es in Osten halt Gebiete gibt, die sagen, okay, da wie im Essener Norden, so möchten wir nie enden, so, oder wie in westlichen Großstädten. Ne? Mhm. Wenn du aber innerhalb des Westens guckst, das ist nämlich das Dumme, also das stimmt wahrscheinlich über ganz Deutschland, wenn du aber jetzt mal nur innerhalb von einzelnen Städten oder innerhalb des Westens guckst, ne, dann hast du wirklich überall da, wo die Migrationsanteile am höchsten sind, natürlich mit Abstand riesige AfD-Werte. Ne?
Ja.
Und da, wo er eben nicht so hoch ist, wo du noch sozusagen die besseren Wohngegenden hast, da hast du immer noch die Leute wählen CDU und Grüne, ne? Immer noch. Ne? So, ja, das neue Bürgertum, das Beamtenbürgertum und so weiter. Wählt dann fein die Grünen, ne? schickt möglicherweise noch das Kind auf die Privatschule und ähnliches. Ne? Aber der AfD-Wähleranteil ist dann tatsächlich in den alten Arbeiterhochburgen, wo jetzt auch die Migrantenanteile sehr, sehr hoch sind, da ist er eben auch im Westen schon riesig hoch.
Ja.
Ne? Und das wird immer so verzerrt wiedergegeben. Und ich sage, ja, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber da ist was dran, glaube ich.
Ja, und in Hamburg beispielsweise, da sorgt man ja auch dafür, dass in den Gegenden, wo die Grünen und die Roten halt noch relativ personell, also bevölkerungstechnisch stark vertreten sind, da sorgt man ja auch immer wieder mit Klagen und so weiter dafür, dass der Anteil von Migranten nicht allzu hoch wird.
Ja.
Das hört man ja aus Hamburg, ja, da sollte ja in einem, ich weiß gar nicht, in welchem Stadtteil war das, Blankenese oder sowas, ich bin mir jetzt nicht sicher, in einem dieser etwas gut betuchteren Stadtteilen von Hamburg hat es ja eine Klage gegeben von Anwohnern gegen ein Flüchtlingsheim dort in diesem Stadtteil. Und ja, man siehe und staune, der Anteil der roten und grünen Wähler, der sprengt da jedes Maß. Also die sind da irgendwo bei 60-70% zusammen und die wollten halt keine Neumitbürger, ne? Also man sieht sich das an und man schmunzelt dabei, ja. Während, wie du schon selbst sagst, jetzt auch hier in Westdeutschland, und darüber macht man sich ja jetzt auch Sorgen, ne? Auch medial wurde das ja schon kommuniziert. Man macht sich jetzt natürlich Sorgen, auch in den Großstädten, dass sich dort die AfD als etablierte Partei verfestigen kann. Und ich denke, um das an dieser Stelle ganz kurz abzukürzen, der Drops ist gelutscht. Die AfD hat sich, denke ich, auch mit dieser Wahl endgültig etabliert. Also da wird es keine wirklich ernstzunehmende Diskussion bezüglich eines Verbotes mehr geben können. Das kriegst du, glaube ich, nicht mehr durch. Ja,
das mag sein.
Nicht
mag
mehr
sein.
Bei 20%. Und ich denke auch, die Leute, die haben jetzt in weiten Teilen wirklich hier den Kanal voll.
Ne, aber da, du hast im Westen halt immer noch das Phänomen, du hast ja im gesamten Westen, ich glaube, um die 16% AfD, in Nordrhein-Westfalen auch, ziemlich genau aufs Land verteilt. Ja. Hast aber dann eben, wie ich gerade gesagt habe, da wo du die Ballungsgebiete hast, ne, auch die sozialen Problemgebiete hast, ne, mit dem großen Migrantenanteil, da hast du schon, ich weiß nicht, 30% AfD, ja, 30% oder mehr.
25%
hast du in solchen Gebieten dicke. Du hast aber in den Gebieten, denen es immer noch irgendwie gut geht, die immer noch von Krise überhaupt nichts wissen wollen, ne, hast du halt immer noch hier im Westen einen Anteil der AfD bei 10%.
Ne? Ja, so man muss dazu auch sagen, was vielleicht auch der Unterschied zum Osten ist oder zur Mitte der Republik. Ich glaube, hier im Westen ist ja eine Sache, ich sag mal, schon deutlich stärker ausgeprägt, und zwar das Vereinswesen, ne? Also Karneval, Kirmes, Schützenfeste und so weiter. Man hat ja hier so einen wirklich an ein Vereinswesen, das zieht sich ja komplett durch, also von wirklich von der Kommune bis rauf auf die Landesebene und so weiter. Also da sind natürlich auch Politiker aktiv, ne? Ich glaube, das ist im Osten oder in den neuen Bundesländern nicht so ausgeprägt wie hier. Also dieses Vereinswesen und mit diesem Vereinswesen dann natürlich auch der Einfluss der Vereine, der Einfluss der Parteipolitiker in den Vereinen, die natürlich auch im vorpolitischen Raum, wie man das so schön sagt, vorpolitischer Raum, da kommen wir ja jetzt gleich drauf zu sprechen.
Ich glaube nicht, dass Vereine und Verbände im Osten weniger Einfluss haben. Nur die Vereine und Verbände sind eben nicht fest in etablierter Hand.
Ja.
Sondern im Osten ist das schon durchaus AfD durchsetzt.
Genau, ne? Nee, ich meine, also das ist ja, wie gesagt, in den nicht ganz so neuen Bundesländern, da hatten diese Vereine ja nicht so die Zeit, ne, sich so zu etablieren, dass sie jetzt wirklich in etablierter Hand sind, also in CDU und SPD.
Genau, das war ja nicht möglich. Altgenossen dann dabei, ne, und das war sowieso, waren die immer ein bisschen skeptischer und immer ein bisschen aufgeschlossener, auch für mal anders zu wählen, ne, schon all die Jahrzehnte auch vorher, ne. Und jetzt so viel wie noch nie, und das ist aber sogar in den Vereinen und in den Verbänden im Osten so. Ne? Ich finde aber, wenn du da warst, gut, da hast du nicht so viel Karneval, glaube ich, in den Gegenden, ne, aber dann, was weiß ich, ich glaube das schon teilweise, aber auch in anderer Form als hier. Aber du hast freiwillige Feuerwehr und so den ganzen, so, und da hast du halt, der AfD-Mensch ist da mit dabei, ne? Mal mindestens, wenn das nicht fest in AfD-Hand inzwischen ist. Ne? Und das hast du halt im Westen nicht. Da wird halt noch der AfD-Mann, wenn, sofern es ihn überhaupt gibt hier bei den 10% in den besseren Gegenden, wird er eben noch geschnitten und ausgeschlossen aus diesen Vereinen und Verbänden.
Wobei ich denke, auch das wird jetzt so peu à peu, denke ich, in den kommenden Monaten, Jahren, wird auch das ein Ende finden. Also wie gesagt, man weiß ja, auch der Wahlkampf, der hat sich ja verändert für die AfD. Das hört man hier und da, dass, wie gesagt, die Akzeptanz in der, ich sag mal, Bevölkerung gestiegen ist. Das haben AfDler, das habe ich jetzt hier von meinem Nachbarn gehört. Unser Nachbar ist AfDler. Ich habe jetzt nicht von dem AfD-Nachbarn gehört, sondern von einem Nachbarn, der diesen AfD-Nachbarn kennt. Und der hat ihm dann halt auch schon gesagt, in Wevelinghofen beispielsweise vor 3 Jahren, da wurden sie noch geschnitten, aber wirklich geschnitten. Also da sind die Leute auf den Stand zugegangen und haben dann einen riesengroßen Bogen drum gemacht. Also wirklich so, dass jeder sieht, ich mache einen Bogen drum. Das gibt es jetzt
oder nicht mehr. Oder noch wild beschimpft.
Ne? Oder noch so beschimpft. Also ja. Im Idealfall wird man da noch beschimpft und das ist jetzt wohl im vergangenen Wahlkampf nicht vorgekommen. Also sie wurden nicht beschimpft, ganz im Gegenteil. Die Leute sind wirklich proaktiv auf diesen Stand zugegangen, haben sich Infomaterial eingeholt, haben sich Flyer geholt und so weiter, haben sich mit den Leuten unterhalten und dann auch festgestellt, oh, das sind ja offenkundig ganz normale Menschen. Und ich sag's mal so, wir hatten ja dieses Thema immer mal wieder. Es geht um diesen Gruppendruck, um diesen Konformitätsdruck. Und allein dadurch, dass außenstehende Menschen sehen, wie jetzt so ein AfD-Stand meinetwegen von Bürgern bevölkert wird, ja. wo sie sehen, da sind Menschen am Stand, die unterhalten sich mit denen. Allein das trägt schon dazu bei, die Toleranz bei den Leuten deutlich, signifikant zu erhöhen, sich selber vielleicht mal Gedanken zu machen und da mal zu so einem Stand hinzugehen. Also das sind immer erst die einzelnen Vorreiter, die da sagen, okay, ich gehe da hin und die dann auch ausstrahlen, okay, offenbar sind die nicht ganz so unberührbar, wie man es uns immer sagt. Und ich sag mal, aus diesem Ash-Experiment, diesem Konformitätsdruck-Experiment weiß man ja, um das nochmal kurz zu skizzieren, das sind diese 3 Striche, die da verglichen wurden mit einem Strich. Und wenn 9 Leute sagen, dass der kurze Strich der lange Strich auf der rechten Seite ist, also die falsche Antwort abgeben, dann wird der Proband, der unter diesen 9 Leuten ja sitzt, der wird dann auch die falsche Antwort geben, und zwar an 75%. Wenn jetzt aber von den 9 Leuten nur einer die richtige Antwort gibt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dann derjenige, der da eigentlich getestet wird, die richtige Antwort gibt, also enorm. Also dann sind es am Ende nur noch 30%, 40%, 50%, die dann noch bereit sind, die falsche Antwort zu geben, wenn sich einer bereit erklärt, die richtige Antwort auch gegen den Trend zu geben. So, und in der Phase sind wir jetzt gerade, dass die Leute feststellen, oha, 20%, das ist jetzt schon mal, das ist schon mal eine Hausnummer, ne? Also die kann man jetzt nicht mehr einfach wegdrücken, da kann man jetzt nicht einfach sagen, die sind jetzt vollkommen indiskutabel und so weiter. 20%, das ist jeder Fünfte. So, und jeder von uns hat 5 Nachbarn, schätze ich mal, ja, die er so in der näheren Umgebung hat. Und ja, das ist schon ordentlich, ne? Und wie gesagt, also was jetzt was jetzt hier die kommenden Tage und Wochen angeht, da kann man ja auch gespannt sein wie ein Flitzebogen, ne? Sagt man so, ne?
Ja.
Ja.
Ja. Nee, wo wir eben von den Wählergruppen dran waren, ne? Mir ist noch eins aufgefallen, was ja so ein Phänomen war, was für viele ganz und für uns auch überraschend kam. Das war ja der hohe Anteil der Linken und der sich insbesondere ja auf junge Frauen stützte, ne?
Ja.
Und es gibt ja keine emotionalere Wählergruppe als junge Frauen. Also die sind ja von Natur aus schon hysterisch in dem Alter, ne? Wenn du so willst. Also das ist natürlich hoch emotional so, und die werden eingefangen, ne? Das zeigt für mich aber auch nochmal, das haben wir noch nicht gesagt, wie wichtig der Milei-Ansatz jetzt wäre, ne? Weil ich sag mal, CDU und FDP oder so und selbst die AfD haben ja nicht den Milei-Ansatz gefahren, ne? Weil die müssten eigentlich wirklich auf Emotionen gehen, ne? Gegen diese verkackte Linke, ne? So, und haben sie aber nicht gemacht, kommen immer noch mit Rationalität und mit Argumenten und so weiter, ne? Aber man muss jetzt wirklich mit Emotionen dagegen halten, dann sind auch die jungen Frauen wieder mit bei der Partie, ne? Weil ich sag mal, die haben nämlich Milei alle gewählt in Argentinien.
Ja. Vollkommen richtig. Ja, da habe ich übrigens auch so einen wundervollen, ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt? Ich habe das mal kommentiert im Namen von EF. Der Herr Zittelmann, ne? Wir kennen ihn ja alle, Professor,
ja, Doktor, aber der ist ja auch so einer, der nicht so alles versteht, ne? Aber
gut. Da muss ich auch sagen, also Herr Zittelmann, der hatte jetzt eine Idee. So, die hat er jetzt kommuniziert, ich glaube gestern war es, hat er halt gesagt, okay, pass auf, diese ganzen Libertären, ne? Die jetzt dabei sind, irgendwelche Kleinstsplitterparteien zu gründen, die sollten sich doch vielleicht mal überlegen, sich zusammenzutun und jetzt die FDP zu kapern. Ja, und dann könnte die FDP doch mit dem Slogan mehr Milei wagen, zur nächsten Wahl oder demnächst wieder aufzutreten. Und dann ist mir, wo er das geschrieben hat, mit mehr Milei wagen.
Ne? Das ist schon.
Da habe ich schon gedacht,
viel zu kurz gesprungen.
Das ist nicht nur viel zu kurz gesprungen. Das hat wirklich offenbart, weil tatsächlich auch eine FDP-Politikerin dann gezeigt hat. Ja, ich habe mich genau mit diesem Spruch ablichten lassen, jetzt zur Bundestagswahl.
Ja, mehr Milei wagen.
Mehr Milei wagen. Und daran wird wirklich ganz dezidiert klar, woran es den Leuten, den Liberalen hierzulande wirklich krank. Ja, also erst einmal etwas zu wagen,
ja.
Das ist ja risikobehaftet. Ja, das könnte ja eine Gefahr darstellen, wenn ich etwas wage. Ja,
das ist so den kleinen Zeh mal ins Wasser halten.
So mache ich das jetzt.
Traue ich mich jetzt?
Ja, also das könnte ja ganz übel ausgehen. Ne? So, und das wird kommuniziert, dass das ein Risiko ist, dass das mit Gefahr verbunden ist. Ja, und man weiß ja dann nicht, wie es ausgeht. So, und wenn ich jetzt hingehe als Liberaler und genau das kommuniziere, dass das ja was Gefährliches ist, dann werde ich niemanden abholen, nicht eine Menschenseele. Dann werden die Leute eher noch sagen, nee, komm, lass mal, ich mach's dann lieber mit den Sozis, die sagen, Mietpreise deckeln, Punkt.
Ja.
So, und dann, das ist also die vollkommen falsche Herangehensweise. Aber diese vollkommen falsche Herangehensweise, die siehst du mehr oder weniger permanent in dieser liberalen Kommunikation, ja. Also, man muss schlicht und ergreifend sagen, Freiheit ist keine Gefahr, Freiheit ist die Lösung. Freiheit ist der Freifahrtsschein. Freifahrt ist das goldene Ticket hin zu Wohlstand und einem würdevollen Leben. So habe ich es eben auch geschrieben. Ja, also und dann heißt es nicht mehr davon wagen, sondern alles.
Ja, auf die Kacke hauen. So auf wie Trump Kacke. Mit aber Gaza Trump.
So ist richtig.
Das Video, ne?
Das Video.
Kann man das einspielen?
Ich weiß es.
Wir können mal sagen, Einspielung jetzt, falls das möglich ist.
Ja.
Here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new life. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza number one. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new life. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza number one.
Das genau, Gaza-Video
das ist absolut. Das ist ja
so geht's, ne?
So geht's. Nur so geht's. Und vor allen Dingen geht es. Hier nur so. Ich glaube, hier hat man, man hat sich irgendwie, also auch was die Werbung, was die Kommunikation angeht, hat man sich hier in Deutschland nie so wirklich getraut, mal so ein bisschen robuster vorzugehen. Das war in den 80er Jahren, war es noch so ein bisschen anders. Da hat man die Werbung hier tatsächlich noch kreativer gestaltet. Die war dann auch mal, gewagt. So, und das machst du hier nicht mehr. Hier machst du nur noch irgend so ein Wischiwaschi, Pillepalle,
Mist, mal ganz ehrlich, ne, so auch was die FDP betrifft, ne?
Ja.
Die FDP ist jetzt wirklich zur Zombie-Partei geworden. Ja, die ist weg, die ist total weg. Und die hat aber tatsächlich, das muss man ja sagen, sie hat eine einzige Chance. Ja?
Ja.
Ich meine, wenn dann noch irgendwo ein Restleben wäre, sie hätte eine einzige Chance. Die einzige Chance ist Kettensäge raus, Brandmauer weg. Ne?
Ja, absolut.
Nur das ist die Chance.
Das ist die einzige. Hat auch Zittelmann tatsächlich gesagt, aber eben wie gesagt mit diesem Vorbehalt.
Milei wagen.
Nein, man muss eigentlich sagen, Milei machen.
Milei machen, genau.
Milei machen.
Kettensäge raus. Ne?
So, jetzt.
Und los. Ihrer, und ne? Ab dafür. Ne?
Ja, so. Das wäre
eine Möglichkeit. Das wäre die Chance, damit wäre die FDP wieder sexy und ich bin fast überzeugt, aber mit welchem Personal? Wer soll denn ich? Kubicki? Ja, klar, aber der ganze Rest ist doch... überhaupt nicht fähig
dazu. Weiß es nicht.
Ich glaube sogar wirklich, wenn Kubicki jetzt gegen hier Strack-Zimmermann tatsächlich Kampfkandidatur macht um den Vorsitz, ich glaube, die FDP ist so durch, die würde sogar Strack-Zimmermann wählen.
Das glaube ich auch, weil Kubicki ist ja viel zu radikal.
Ja.
Und der Kemmerich hat ja hier angekündigt, ne?
Ja, einer von vielen Kleinparteiprojekten, was jetzt so kommt, ne?
Ja, ich schätze mal, der wird sich wahrscheinlich einem der vielen Kleinparteiprojekte anschließen, ne?
Ja,
wobei natürlich...
Man verliert langsam den Überblick.
Man verliert wirklich den Überblick, aber man kann natürlich auch sagen, das muss man jetzt auch, du weißt ja, wie das ist, die wurden jetzt natürlich, ich würde jetzt nicht mal sagen, eiskalt überrascht, weil das hätte man sich ja denken können, aber tatsächlich haben wir jetzt in Deutschland so eine Gemengelage, in der die, ich sag mal, klassisch liberalen Wähler, vielleicht auch Libertären, nach einer Möglichkeit suchen, vielleicht ihre Stimme abzugeben oder sich zu engagieren. So. Und ich denke, in der FDP wird man jetzt festgestellt haben, okay, die FDP kann diese Heimat nicht sein. Weil man weiß ja auch, es gibt in der FDP mit Sicherheit auch wirklich ein klassisch liberales, libertäres Personal. Wahrscheinlich nicht sehr breit gefächert, das sind wahrscheinlich die allerwenigsten. Aber die könnten sich jetzt natürlich überlegen, ob es jetzt noch Sinn macht, in dieser Partei zu verbleiben oder ob man sich dann nicht doch, ich sag mal, so einer Idee von Oliver Gorus anschließt oder dem Bündnis Deutschland von Markus Krall oder vielleicht doch die Werteunion. Ich könnte mir vorstellen, dass in den nächsten Monaten und Jahren sich diesbezüglich tatsächlich was entwickelt. Da muss man jetzt natürlich kommunikativ total auf die Kacke hauen. Da muss man jetzt aktiv werden. Da muss man jetzt die sozialen Medien fluten wie nur was. Das ist möglich. Man braucht die großen Medien nicht. Man braucht Social Media. Man braucht TikTok. Man braucht X. Da kann man jetzt natürlich voll auf die Kacke hauen. Wenn das jemand schaffen sollte, dann sehe ich dann auch für so eine noch Kleinstpartei gewisse Chancen, dann vielleicht auch mal bei der nächsten Bundestagswahl ein bisschen, besser abzuschneiden als irgendwo im 0, irgendwas Bereich, ja. Möglich ist alles, aber dazu muss man auch sagen, wann die neue Wahl ansteht, weiß ja auch noch keiner, ne?
Weiß keiner, aber wenn diese Leute, die da jetzt wieder überlegen, hier neue Partei und vielleicht nicht und doch und so weiter, das war ja vor der jetzt die Wahl, die kam jetzt ein bisschen früher, ne? Mhm. Da war es ja auch so, boah, ja klar, bis Ende 24, wenn hier September 24 wäre die Wahl eigentlich gewesen, ja. Dann treten wir an, ne? Und dann, oh, ist ja jetzt doch was früher, obwohl das die ganze Zeit in der Luft lag, dass ein bisschen früher sein könnte, ne? So ist ja jetzt doch was, ach, schade, haben wir nicht geschafft. So, und jetzt sind die wieder ganz beruhigt, aber bei der nächsten Wahl, da sind wir dabei, da kommen wir ganz groß raus. Und ich sag dir, die schlafen jetzt wieder ein, weil, nee, nicht zu früh starten und so. Anstatt jetzt loszulegen, weil im Moment kommt noch nichts.
Jetzt, ne? Muss man loslegen.
Jetzt müssen sie loslegen.
Jetzt muss man direkt loslegen, ja. Weil wie gesagt, es steht ja auch, es schwebt ja immer noch so ein bisschen im Raum.
Ist ja auch die Frage, genau, es könnte sogar jetzt Koalitionsverhandlungen scheitern und nochmal Neuwahlen geben.
Genau, meine Damen und Herren, Sie haben es alle mitgekriegt. Hashtag 551 Fragen.
Die komplette politische Linke, das muss man sich mal vorstellen, mit Mainstream-Medien, mit Tagesschau und so weiter, die sagen jetzt wirklich, deren Standpunkt ist jetzt, ihr dürft keine Fragen stellen. Ihr müsst zahlen, aber ihr dürft keine Fragen stellen.
Darf ich an dieser Stelle...
Das ist so dermaßen kackendreist, aber die haben jeglichen Anstand verloren, ne, muss man sagen.
Ich möchte an dieser Stelle vielleicht mal ein paar Überschriften aus dem Mittelstrahl zitieren. Der Stern, wie ein riesiger Fragenkatalog der Union die Koalitionsverhandlungen belastet. Die Tagesschau,
Sie haben Union, gestellt.
Die Union empört mit Fragen zu NGOs. Sie empört. Verstehen Sie? Empörend ist das, dass die Union sich wagt, Fragen zu stellen. NDR, die 551 Fragen der CDU. Omas gegen rechts reagieren empört. Natürlich, was denn sonst?
Omas gegen rechts. Du musst dir ja vorstellen, die sind gemeinnützig. Die kriegen Geld vom Steuerzahler als Omas gegen rechts. Warum kriegen die Opas gegen links kein Geld? Ne? Das ist doch einfach unglaublich.
Haben die sich denn schon gebildet?
Ja, ich glaube schon.
Ah, gut. Der MDR schreibt, Demokratieforscher und Vereine irritiert von Unionsanfrage zu NGOs. Welt, wir schüchtern niemanden ein. Frei verteidigt 551 Fragen zu NGOs. Und dann jetzt die Taz, das ist das Allerbeste. Angriff der Union auf Zivilgesellschaft. Die staatlich gepemperte Zivilgesellschaft. Das schüchtert ein. Das hätte ich jetzt...
Ja, das ist eigentlich, die haben ja wirklich alle Begriffe ins Gegenteil verkehrt.
Genau, ne? Nach Bekanntwerden der kleinen Anfrage der CDU-CSU mit 551 Fragen zu NGOs kommt Kritik von den anderen Parteien und aus den eigenen Reihen. So, und vielleicht noch abschließend der Tagesspiegel. Unionsfraktion stellt 551 Fragen. NGOs fürchten jetzt den Kahlschlag, ja? Also während hier in den Vereinigten Staaten Doge längst zugange ist, ja, die Kettensäge ausgepackt hat, der Präsident fragt, warum nicht schon längst zwei Kettensägen im Einsatz sind, ja, ist man hier noch dabei, Fragen zu stellen.
Ja, und das ist aber schon verboten.
Und selbst das ist schon verboten, selbst das ist schon die rote Linie, die wurde, die rote Linie, ne, das ist eine rote Linie, denn auch Lars Klingbeil, Sie kennen ihn alle, SPD-Chef Klingbeil hat ein brisantes Ultimatum an Merz gestellt. entweder die CDU zieht ihre NGO-Anfrage zurück oder er könne sich keine Koalition vorstellen. Ja, Fokus schreibt dazu, Schwarz-Rot könnte scheitern, bevor es angefangen hat. Mit anderen Worten, es hängt immer noch was in der Luft.
Ja, und der Klingbeil sagt das ja nur, weil in der SPD eine ganz verrückte Stimmung ist, weil doch manche verstanden haben, dass sie wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen. Ne? Eine SPD mit 16% mit der Geschichte ist ja schon ganz, ganz, ganz böse.
Ja.
Ne? Und das bisschen Leben, was in der SPD noch ist, rumort ganz schön.
Ja.
Und hier die Leute, Klingbeil, Esken und so weiter, die sagen alle, ja, weiter so, wir haben das so toll gemacht und wir machen jetzt weiter. So, und das könnte noch ein Beben geben in der SPD. Ne? Das könnte ein Beben geben gegen Klingbeil. Der versucht dem jetzt zuvorzukommen und macht da hier Stunk gegen CDU so ein bisschen. Weil, wenn er abgesägt wird und Esken abgesägt wird, könnte gut sein, dass eine Stimmung gegen die GroKo aufkommt. Ne? Die sogenannte GroKo, die ja sowieso ein Witz ist. Ne? Das ist ja
die, also die kleine GroKo, ne?
Ja.
So, aber die Kleiko. Dazu muss man ja auch sagen, ich glaube, die Stimmung innerhalb beider Parteien, also sowohl SPD als auch CDU, die dürfte jetzt nicht die allerbeste sein, dass man jetzt, wie gesagt, auf diese Koalition wird zurückgreifen müssen, um Deutschland hier zu regieren. Ich glaube, das haben wir, ich weiß gar nicht, ob wir das am Montag schon so deutlich herausgestrichen haben. Ich denke, was uns jetzt bevorsteht, das wird die allergrößte.
Kannst du dich etwa nicht erinnern?
Kaum. Das Bier war so gut. Können Sie sich erinnern? Naja, wie dem auch sei, also diese kommenden Monate, die kommenden Wochen und Monate, ja, sollte es denn wirklich so lange dauern, die versprechen ja wirklich Unterhaltung vom Allerfeinsten. Ja, wie gesagt, also du hast ja innerhalb der SPD, das wurde ja relativ früh nach der Wahl klar, dass ja so eine gewisse Stimmung gegen, ich sag mal, die, wie soll ich sagen, gegen die Bürgerlichen, gegen die Pragmatiker. Ja, da sagt man, ne, deswegen ist ja auch Lars Klingbeil jetzt ganz weit vorne und nicht etwa ein Pistorius, der vielleicht eher so gut bürgerlich rüberkommt. Nein, es muss ein Antifa-Aktivist sein, der da jetzt der Vorturner der SPD ist. So, also man hat in der SPD ja die Analyse gemacht, dass ja, ich sag mal, diese Verluste darauf zurückzuführen sind, dass man nicht originär linke Politik gemacht hat. Man sieht jetzt rüber zu der Linken, man sieht rüber zum BSW auch noch und man sieht hier die Grünen und man identifiziert die als die eigentlichen Linken. Ja, und man selber hat Stimmen verloren, ja, während die dann natürlich so, ja, wie Pilze mehr oder weniger aus dem Boden geschossen sind und denen die Stimmen geklaut haben. Die Stimmen werden jetzt natürlich sagen, also wir brauchen schon eine originär linke Politik, um als SPD überhaupt noch eine Existenzberechtigung zu haben. Und eine solche SPD sollst du jetzt in eine Koalition mit einer sich selbst konservativ nennenden Partei zwingen, die ja ihrerseits ebenfalls genau das gleiche Problem hat. So, die CDU, ich glaube, die Stimmung dort wird nach 28,5% auch nicht die allerbeste gewesen sein. Einige Leute haben sich da diesbezüglich ja schon kritisch geäußert.
Junge Union, genau.
Junge Union, also die haben ja auch schon gesagt, okay, 28,5% ist bei dieser Minderleistung der Ampel, das ist kein Sieg, das ist blamabel. Ja, das ist peinlich, ja, dass man gerade mal 4 oder 5% im Vergleich zur letzten Wahl gestiegen ist, während die Ampel, ich glaube, 20% an Zustimmung
mit
verloren.
Mit dem zweitschlechtesten Ergebnis der Geschichte nach der Katastrophenampel.
Und ja, unterhalb von 30%. Das ist eine psychologisch wichtige Marke, denke ich. Also ich glaube, so mit 30% kann man sich Volkspartei nennen. Alles darunter eher nicht. So, und die CDU hat das exakt selbe Problem, nur in die andere Richtung. Die sehen, okay, die AfD, die hat uns Millionen Stimmen abgesaugt. Einfach mal so. Und dann haben die auch noch die Nichtwähler aktiviert. Ja, und dann haben sie auch noch von SPD und Grünen haben sie sogar Stimmen gekriegt, ne? Und die sehen, okay, die AfD, die ist diesbezüglich, die ist ja konsequent. Die ist ja hier von wegen migrationskritisch, wahrscheinlich ein bisschen wirtschaftsfreundlicher, ist gegen diesen ganzen linksgrünen Woken Ökomist angetreten und die hat profitiert. Und das trotz dieses gigantischen Apparates, der gegen die AfD die ganze Zeit ins Feld geführt worden ist. Die sehen das. Die CDU sieht das. Und die wissen ihrerseits natürlich auch, wenn wir jetzt nicht konservativ liefern, dann sind wir weg vom Fenster. Und dann hast du eine Koalition, wenn sie denn zustande kommt, die schon vom ersten Tag an auseinanderreißen wird. Die driften die driften auseinander, die können gar nichts zusammen bewerkstelligen. Da gibt's ja nichts, wo man sich sagen kann, so, hier, lass mal die Hand geben und beide Wählergruppen befriedigen. Das wird nicht zustande kommen. Also man wird, ne, wo du ja auch immer wieder gesagt hast, wie sich jetzt der Bundestag zusammensetzt, da hast du in der Mitte die, ich sag mal, mittigen Parteien, CDU und SPD, sondern hast du da auf der linken Seite diese extrem Linken, auf der rechten Seite die extrem Rechten.
Jeweils ein Viertel, ne?
Und die werden jeweils ein
knappes Viertel.
Ne, und das ist eigentlich ein gleichmäßiger Kampf, also ein ziemlich ausgeglichener Kampf. So, da hast du dann auf der einen Seite die Linken, die Linke, den linken Teil der Mitte bearbeiten, dann hast du auf der rechten Seite die Rechten, die rechte Seite der Mitte bearbeiten und die zerren von außen aneinander, während innen wahrscheinlich auch nicht direkt der allergrößte Zusammenhalt zustande kommen wird. Also das, ich kann mir nur vorstellen, dass das im kompletten Chaos enden wird. Das wird nicht lange Bestand haben können. Also oder die reißen sich irgendwie zusammen, aber das.
Aber die Gegenthese ist einfach, dass auch CDU und SPD strukturell schon so altersschwach sind und so verbraucht sind und so müde sind nach all den Jahrzehnten, dass die gar keinen Bock mehr haben, irgendwas zu streiten, dass sie nur noch ihre Posten sichern und einfach die Sache durchziehen jetzt 4 Jahre. Könnte ich mir auch vorstellen.
Möglicherweise, aber was dagegen spräche, das sind natürlich schon die.
Natürlich mit abnehmenden Wahlergebnissen. In den nächsten 4 Jahre lang abnehmenden Wahlergebnissen, aber egal.
Zustimmung.
Weiter so und durch, bis es nicht mehr geht.
Ja, aber was dagegen spricht, das sind natürlich auch die eigenen Parteimitglieder, die dann natürlich auch, ich schätze mal, schon in der Lage sind, einen gewissen Druck aufzubauen. Zumindest könnte ich mir das bei der SPD vorstellen, dass dort sehr, sehr schnell eine
vielleicht gewisse Vielleicht sogar noch eher in der CDU, aber
vielleicht, vielleicht auch in der CDU, also ich glaube auch in der CDU, dass es dort Stimmen gibt, die dann sagen werden, so geht das jetzt aber nicht. Ne? Wir haben hier Merz, komm, du hast hier den großen Erneuerer gemacht, ja, und jetzt kassierst du hier vom ersten Tag an deine heiligen Wahlversprechen und so weiter. Ich glaube nicht, dass das auf die Zustimmung der breiten Basis
andererseits musst du dir vorstellen, der hat das echt gebracht, einen Tag nach der Wahl zu sagen, ja, erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik, wir holen einfach den alten Bundestag nochmal zusammen, um die Schuldenbremse, wo er den ganzen Wahlkampf gesagt hat, nee, die wird nicht angerührt, sagt er jetzt, um die Schuldenbremse abzukassieren, einen Tag nach der Wahl.
Ja.
Geht's noch dreister? Die lachen uns ja aus.
Er hat ja dann auch direkt...
Mit dem alten Bundestag.
Ich glaube, er hat ja auch
direkt... Hat's noch nie gegeben.
Direkt am selben Tag, ich weiß gar nicht, da waren wir schon auf Sendung, ich hab's erst danach mitgekriegt, da hat er ja auch schon das Versprechen kassiert. Ja, niemand hat von geschlossenen Grenzen gesprochen. Niemand. Ja, wie kommen Sie darauf? Da wurden wir wohl falsch zitiert aus dem Wahlkampf, ne? Das ist so krass.
Also, wenn es noch ein bisschen Leben in der Union gäbe, dann müssten die doch jetzt sofort sagen: Hör mal, hier, Friedrich, okay, vergiss es. Du kannst es einfach nicht, ne?
Wobei, man muss Friedrich und dem Rest, dem muss man ja wirklich ganz, ganz hoch anrechnen, dass sie direkt am 24.02., ne, diese 551 Fragen in den Raum. Das war wirklich, ich muss ehrlich gestehen, das war schon ein hochinteressanter Move. Das ist, darf ich ganz kurz daraus zitieren? Ja, also wie es denn in dieser Anfrage heißt, weil, ne, die meisten von Ihnen werden diese ja gar nicht direkt gelesen haben. Ich möchte mal die ersten beiden Abschnitte vortragen. Kleine Anfrage der Fraktion der CDU-CSU. Politische Neutralität staatlich geförderter Organisationen. Die Frage nach der politischen Neutralität staatlich geförderter Organisationen sorgt aktuell zunehmend für Debatten. Hintergrund sind Proteste gegen die CDU Deutschlands. Ja, ich meine, es hat ja auch im Vorfeld Proteste gegen die AfD gegeben. Auch
die sind
eine
egal.
Die sind egal.
Die sind in Ordnung.
Und da wurde die Frage, da ist die Frage ja auch noch gar nicht aufgekommen. Insofern ist es wieder jede Menge Heuchelei dabei. Deutschlands, die teils von gemeinnützigen Vereinen oder staatlich finanzierten Organisationen organisiert oder unterstützt wurden. Dies wirft die Frage auf, inwiefern sich gemeinnützige Vereine, die zusätzlich noch mit Steuergeldern gefördert werden, parteipolitisch betätigen dürfen, ohne ihren Gemeinnützigkeitsstatus zu gefährden. Laut der Abgabenordnung ist eine Körperschaft gemeinnützig, wenn sie gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgt und dabei nicht parteipolitisch agiert. Nach Auffassung der Fragesteller stellen die Proteste gegen die CDU Deutschlands eine gezielte parteipolitische Einflussnahme unmittelbar vor der nächsten Bundestagswahl dar, was nicht mehr vom Gemeinnützigkeitsrecht gedeckt ist. So. Und wie gesagt, ich habe Es ist fantastisch. Also die haben das wirklich richtig krass durchexerziert. Die haben hier dann Fragen gestellt. Ich möchte hier auch mal kurz zitieren. Gibt es Beispiele für gemeinnützige Organisationen, die sich bewusst aus politischen Debatten heraushalten? Und wenn ja, welche? Wir haben auf die Antwort gespannt. So, und dann folgen eben, ich glaube, das sind 20, 30 Fragen. Es sind immer dieselben Fragen, muss man dazu sagen, die dann einfach nur andere Vereine zum Inhalt haben. Also erfüllt die Korrektiv GmbH aus ihrer Sicht der Bundesregierung ausschließlich gemeinnützige Zwecke gemäß der Abgabenordnung? Wie definiert die Korrektiv GmbH ihre gemeinnützigen Tätigkeiten und wie grenzt sie sich von parteipolitischer Einflussnahme ab? Oder hier, auch sehr schön. Wie hoch ist der Anteil der Spenden aus der Wirtschaft oder von parteinahen Stiftungen an die Korrektiv GmbH? Haben Vorstände der haben Vorstände der Führungsperson der Korrektiv GmbH politische Ämter oder enge Verbindungen zu Parteien und so weiter und so fort. Und diese Fragen wiederholen sich dann. Dann geht es nicht nur um Korrektiv, dann geht es auch eben um die eben zitierten Omas gegen Rechts, Kampakt, also nicht Kompakt, sondern Kampakt, Attac Trägerverein e.V., die Amadeo Antonio Stiftung, PETA, das ist diese Tierschutzorganisation, Animal Rights Watch, auch eine Tierschutzorganisation, Food Watch, die Deutsche Umwelthilfe, Agora, Energiewende, wir kennen sie, Greenpeace und so weiter und so fort. Das sind also richtige Hochkaräter, die da jetzt aufs Tablett kommen.
Aber man darf natürlich nicht von der Union jetzt erwarten, Afuera weg mit allen gemeinnützigen Vereinen.
Nein, das darf ich nicht. Nein.
So, und man darf auch natürlich gar keine grundsätzliche Diskussion erwarten. Das darf man wahrscheinlich auch nicht mal von der AfD erwarten. Diese ganze Gemeinnützigkeit, dieser Gemeinnützigkeitsblödsinn.
Ja.
Es gibt gemeinnützige Organisationen, sind Unternehmen, weil die verkaufen Leuten was und wenn du das nachfragst, dann tust du was Gutes für die und dann verkaufen die es freiwillig. Das ist gemeinnützig. Mhm. Unternehmen sind per se gemeinnützig, alle Unternehmen auf dem freien Markt. So, aber diese Vereine sind da nicht gemeinnützig, das ist doch lächerlich. Ja? Man schon im Namen Omas gegen Rechts, da ist nicht für alle da. Ja? Das ist ja das Gegenteil. Ja. Unternehmen sind gemeinnützig, aber nicht diese Schwachsinnsvereine.
Da hätte man bei Omas
Afuera, sofort weg damit. Aber das kann man jetzt nicht unbedingt von der CDU erwarten. Nee. Wahrscheinlich noch nicht mal von der AfD.
Vielleicht AfD eher. Pass auf, also ich glaube, ich habe ja so meinen Verdacht, also dass diese, dass diese Fragen, die hier in den Raum geworfen worden sind, dass die schon einen bestimmten Zweck erfüllen. Die Fragen sollen wahrscheinlich gar nicht erst beantwortet werden. Und ich glaube, so ein Lars Klingbeil bzw. die Bundesregierung, die noch amtierende Bundesregierung, die werden einen Teufel tun, darauf zu antworten.
Aber man muss mal überlegen, was die alles wirklich so dreist war ja vor 30, 40 Jahren, war die Politik halt nicht. Ne? So dermaßen dreist, ihre Leute dazu alimentieren mit Steuergeldern.
Was für ein
ganze Heerscharen von Mitstreitern, die da wirklich aufs Fürstliche alimentiert werden unter diesem Status sogenannte Gemeinnützigkeit, was alles nur Vetternwirtschaft ist, wo man sich wirklich ekelt vor diesen Leuten, und die lachen uns noch aus dabei.
Ja, und dann siehst du aber auch
das ist einfach der Abschaum, der uns inzwischen regiert, ne? Ohne jegliches Schamgefühl.
Zehntausende Menschen.
Könnte mich in Rage reden.
Na, ist ja gut. Ja, wir sind ja hier. Rage Talk. Alles raus. Wir sehen ja auch, wie man dann auch zehntausende Leute mobilisiert bekommt. Wir sehen, dass diese Leute, das war ja unsere Annahme, für uns ist das ja jetzt nichts Neues. Wir wissen ja, okay, es fließen, ich weiß nicht wie viel, 4,5 Milliarden oder so, oder 1 Milliarde pro Jahr, fließen eben in diesen vorpolitischen Raum, der da jetzt gepampert wird ohne Ende.
Genau, und dann geht er demonstrieren, dann ist das die Zivilgesellschaft.
Ja, genau.
Wie die wirkliche Zivilgesellschaft gegen Corona demonstriert hat, ne? Und zwar ohne bezahlt zu sein.
Genau.
Ne? Da waren es die Nazis und Querköpfe und ich
ganz
weiß
genau, nicht. Ganz genau, richtig. Ja, die haben sich ja
alles ist verdreht, alles ist verlogen von vorne bis hinten. Ja.
Herrlich.
Ja.
Aber es kommt jetzt so ein bisschen
aufs Tablett. Aber es wird so immer mehr den Leuten bewusst,
glaube ich. Genau. Ne? Und ich denke, ich weiß gar nicht, ich glaube tatsächlich, dass die CDU sich damit jetzt wirklich auch wieder mal ins eigene Bein geschossen hat. Denn ich glaube felsenfest daran, dass die CDU jetzt nicht unbedingt darauf pochen wird und dass so eine Drohung hier von Lars Klingbeil tatsächlich auch Gehör finden wird. So nach dem Motto, ja, wenn ihr diese Anfrage nicht zurückzieht, dann aber hier, ne? So, und ich glaube, aus Sicht der CDU ist diese Anfrage eigentlich nichts anderes als so ein Stück, wie sagt man so schön, Verhandlungsmasse, die dann mit in die Koalitionsgespräche geführt werden. So nach dem Motto, pass auf, wir haben hier jetzt was, wir wollten euch das nur mal zeigen. Also wenn ihr jetzt in dem und dem Punkt nicht zustimmt, dann, ja, dann beharren wir darauf, dass ihr diese Fragen beantwortet. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Verhandlungstaktik, jetzt hier so ein bisschen die CDU unter Druck zu setzen, die SPD unter Druck zu setzen und hier vielleicht so das ein oder andere, den ein oder anderen Ministerposten oder sowas, ne, für sich zu verbuchen. So, und warum daraus, wie gesagt, so ein Schuss ins eigene Knie werden könnte, ist natürlich die Tatsache, dass die AfD daraus jetzt natürlich Profit schlagen könnte. Die AfD könnte jetzt natürlich hingehen und, ja, wenn die CDU diese Anfrage zurücknimmt, ihrerseits diese kleine Anfrage stellen. Und die müssten dann ja trotzdem beantwortet werden. So, und dann steht sie da, die AfD, und pocht auf die Antworten und will sie wissen. Wenn sie klug ist, macht sie das. Schauen wir mal. Ich bin also sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, aber wie du schon sagst, das ist...
Mein andererseits, wie gesagt, guck dir an, Österreich, ne, da war es auch ein Hin und Her, ne, eine Regierungsbildung so lange wie noch nie. Jetzt steht die Regierung. Ne,
ja.
Weil, ja,
ich glaub,
sichert man sich noch mal lieber die Pöstchen für 4 Jahre. Ne?
Ich
und glaub, weiter so.
Ich bis glaube,
zum geht nicht mehr.
Ich glaube auch, ich glaube tatsächlich auch, dass das...
Übrigens diese, die fast alle diese Vereine, ne, die sind, da wurde begonnen mit der Förderung dieser Vereine in fast allen Fällen unter Merkel, ne, unter der CDU.
Wir wissen ja alle,
dass Merkel
ein U-Boot war, ne?
Ja.
Ja.
Ja, und die CDU beschwert sich jetzt auf einmal, wo erste Demos gegen sie waren. Hm. Kann man sich auch nicht ausdenken, ne? Und vorher waren diese gleichen Demos jahrelang gegen die AfD, da war es gemeinnützig.
Ja, die Geister, die ich rief.
Ja.
Die Geister, die ich rief,
aber das war es vielleicht auch jetzt wieder. Weißt du, das werden die wahrscheinlich nicht mehr machen. Jetzt sind sie dann zusammen in der GroKo, also in der schwarz-roten Koalition.
Ich glaube, das war jetzt auch nicht wirklich ernst gemeint. Ich glaube, wie gesagt, das ist jetzt einfach so eine Taktik gewesen, um vielleicht mit ein bisschen mehr in diese Koalitionsgespräche gehen zu können, weil man steht ja auch als CDU unter einem enormen Druck, jetzt eine Koalition zustande zu bringen. Ja, Merz will Kanzler werden und dafür ist er halt offenkundig auch bereit, hier, ich sag mal, den einen oder anderen Stich in die richtige Richtung zu setzen. Der weiß genau, er ist auf die SPD angewiesen. Der kann jetzt nicht, also wenn diese Koalition scheitert, und wenn Merz nachher mit runtergelassenen Hosen dasteht, dann war's das für ihn und seine Kanzlerschaft für immer. Ja. Das ist seine letzte Chance und der muss jetzt alles geben. Und das ist, wie gesagt, nur so ein Manöver gewesen, um das vielleicht noch so ein Stück weit zu sichern, um
dieses Manöver und gleichzeitig dieses, ja, ich habe schon mit Klingbeil telefoniert, die sind alle so nett und wir sind alle gut drauf und wir wollen uns jetzt treffen und so weiter. Das ist ja das gleiche Spiel, was der auch vorher der Wahl gemacht hat. Ne? Ja. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Mhm. Schön immer verbogen und hin und her. Das scheint ja Taktik zu sein.
Ja,
ne?
Klar.
Kommt man damit durch? Wahrscheinlich, ne?
Ja, es hat ja in den letzten Jahren auch immer wieder geklappt. Also ich denke, wobei Merz, ich sag immer noch, das ist so ein, ja, der strahlt halt so wenig Erfolg aus. Ich sag immer, der muss einfach scheitern. Könnte auch sein, dass er scheitert. Ich meine, ich könnte es mir.
Ja, eben, ja, ja.
Ich könnte es mir wirklich gut vorstellen.
Und da soll ja ein Herr in Bayern sitzen, ne, der da nur drauf wartet.
Der wartet nur darauf und der würde dann wahrscheinlich mit der AfD zusammen diese Fragen beantwortet haben. So, der wartet, ohne. Ja, doch, ich glaube, es wäre die richtige Erzählung in dieser Geschichte. Es wäre die richtige Erzählung, dass ein Merz an diesen Koalitionsverhandlungen scheitert, ja, und zwar grandios scheitert, und dass die CDU dann ein Einsehen hat, dass es mit ihm nicht geht, und dass dann, wie gesagt, so ein, ja, Markus Söder hervortritt. Das ist, der ist der Typ. Das ist der Typ. Der Typ, der ist so durchtrieben genug, so, ja, Der hat den Killerinstinkt, der wird auch den Merz hier hinterrücks erdolchen, kein Problem. Ja, und dann wird er sagen, es ist fürs Vaterland, ne, kein Problem. Und dann wird er sagen, okay, ich bin der Typ. Ich bin der Einzige, der eine Koalition mit der AfD...
Wird erstmal gar nicht, ich lasse mich jetzt zum Kanzler wählen und mir ist egal, wer mich wählt. So.
So, und dann machen wir eine
Minderheitsregierung.
Minderheitsregierung, ja. Und dann gucken wir mal, wer hier zustimmt zum Wohle nicht nur Bayerns, sondern Deutschlands. Ja, es geht jetzt hier um alles. Hier können wir, hier Schluss mit Spielereien.
Ja. 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 Könnte passieren. Könnte passieren.
Ich glaube, das muss passieren. Das muss einfach passieren.
Ich wähle, glaube ich, am Sonntag schon Shithole Hamburg, ne?
Boah. Also,
mein Gott, wenn du da so diese Zahlen siehst von Umfragen, ne?
Junge.
Das ist ja wirklich, das kommt kurz hinter Berlin inzwischen, ne?
Ja, mein Gott, ich glaub,
schöne Hamburg.
Ich glaube, das ist sogar noch ein bisschen schlimmer als Berlin. Ich weiß es nicht.
Also die das glaube ich nicht.
Die tun sich beide nicht viel. Die tun sich, da tut sich nicht viel, nee.
Hast du, glaube ich, dann 30, im Moment da Umfragen, 30% SPD, 20% Grüne und nochmal jetzt wahrscheinlich 15% Linke.
Ja.
Boah. Ganz übel.
Ganz furchtbar. Ja. Ich weiß gar nicht, wer wohnt da eigentlich und warum? Also kein normaler Mensch kann doch in Hamburg wohnen. Haben wir Hamburger Zuschauer an dieser Stelle? Verzählt einen in Hamburg.
Ja, ne? Wir müssen unseren Freund Roland mal fragen, warum er da wohnt.
Roland, warum wohnst du da? Jetzt mal im Ernst.
Ja.
Wie kann man das aushalten? Da muss ja, das ist ja... Aber
oder Christoph Berking, glaube ich, wohnt da.
Ja, da ja einige also wohnen
zwei,
da.
Ne? Ja, gibt es schon bei drei.
Ich weiß doch auch hier, der Carsten wohnt da. Ne?
Ist er?
Hallo Carsten, was machst du da noch?
Nee, dann doch lieber hier, Büderich und Umgebung. Ne?
Guck, wir bauen hier gerade in Grevenbroich. Und
Grevenbrocher Stammtisch.
Grevenbrocher Diaspora auf. Apropos, der nächste Stammtisch ist auch schon am 14. März.
Ist auch schon wieder soweit.
Ja, auch schon wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit, ne? Weißt du ja, ey, das wird wieder richtig groß. Einblendung jetzt.
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adenauer.
Ja. Aber weißt du was, irgendwie ist so ein bisschen die Luft raus. Ne? Haben wir noch überhaupt was? Luft ich, im Moment ist so ein bisschen, weil wir Montag schon auf Sendung waren. Aber wir haben, wozu haben wir noch nichts gesagt? Wir hatten irgendwas.
Zu Rumänien haben wir noch nichts gesagt. Das ist auch wieder mega. Nee, also ich habe jetzt hier noch zwei Notizen. Ich habe einmal die Notiz, die habe ich mir aus der Bild-Zeitung gezogen. USA wollen 25% Preisaufschlag auf EU-Waren. So brutal treffen Trumps Zölle unsere Jobs. 10.000 Arbeitslose in Deutschland möglich. Ökonomen schätzen Schaden für US-Wirtschaft auf 1 Billion Euro. Die sparen die ja jetzt gerade durch Doge ein. Also für die kein Problem. Für uns vielleicht schon. Ja, hier zeigt Donald Trump einmal mehr, wo der Frosch die Locken hat und geht in die Vollen, finde ich beeindruckend und ich glaube, das gehört alles zusammen. Also auch diese Zollpolitik, diese Androhungen, diese Rede von Vance und dann jetzt Rumänien. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben, da wurde ja der Präsidentschaftskandidat wie spricht man das aus? Georgescu?
Ist übrigens, der andere, wir hatten doch mal den anderen, habe ich mal nachgesehen. Schaut. Der war tatsächlich, der da vorher, dieser Johannes oder was, ja. Ne? Der ist da tatsächlich deutschstämmig. Hab ich
deutschstämmig?
Mal geguckt. Ja.
Der hat so einen komisch griechisch klingenden Namen.
Ja, aber der war tatsächlich deutschstämmig.
Na, guck einer an. Ja, wie gesagt,
der wurde. Ja, aber hieß, glaube ich, Johannes oder so.
Ach so, ja, krass. Guck einer an. Wie dem auch sei.
Aber der ist ja einer von den Bösen.
Ja, der ist einer von den Bösen, weil eben doch eher EU-kritisch, NATO-kritisch. Und pro-russisch aufgestellt und.
Nee, der jetzige. Johannidis oder Johannes oder was, der war ja einer von, also von uns aus gesehen Bösen.
Ach so.
Der war ja EU-Mensch da. Ne?
Der war der EU-Mensch.
Der war einer von denen, der die Wahl mit annulliert hat,
ja,
ne? Oder
ja,
hat annullieren lassen. Ne? Während jetzt hier dieser Georgescu oder wie er heißt, ne?
Georgescu. Ich weiß es nicht, ja, ich kann kein Rumänisch. Ne?
Unser neuer Freund von Elon Musk.
Ja.
Ne? Der dann auch sagt, hey, mal, was passiert da gerade in Rumänien? Ne? Also das ist ein EU-Land, muss man sich vorstellen. Ein EU-Land wurde die Wahl annulliert und der aussichtsreichste Kandidat wird mal eben verhaftet.
Genau.
Und zwar auf dem Weg zum Wahllokal, wo er seine neue Bewerbung abgeben wollte.
Ja.
Da haben sie ihn verhaftet.
Und wenn ich
und haben ihm, glaube ich, verboten, sämtliche Social-Media-Aktivitäten,
genau.
Sämtliche Medienaktivitäten, haben sie ihn verboten. Ja, wo sind wir überhaupt? Wo sind wir gelandet? Und das wird von der EU unterstützt. Also das ist jetzt, das, es geht so langsam wirklich hier ins Endspiel über, ne? Mhm. Weil wie kann das noch wieder befriedet werden eigentlich? Man verbietet sich gegenseitig, man erwartet jetzt auch schon, man sieht das auf X auch immer mehr, in Amerika, wer wird denn da jetzt als erstes verhaftet, ne? Von der anderen Seite, ne? Hochinteressant, oder?
Ja, meine ich ja. Also es spielt alles irgendwie schaukelt so ein. Hoch. Es schaukelt sich hoch, aber ich glaube, es greift wirklich alles ineinander. Also es ist sowohl die Zollpolitik als auch, wie gesagt, diese öffentlichen Auftritte des Vizepräsidenten, als auch dieser Fokus auf die europäischen Zustände, die rumänischen, die deutschen. Ja, ich meine, Elon Musk hat ja auch ganz nebenbei direkt am Tag nach der Wahl gepostet oder diesen Artikel geteilt, dass jetzt eben in Deutschland die Flüge aus Afghanistan mit den Menschen Importen wieder stattfinden. Das geht weiter und weiter und weiter. Ne? Und es wird, wie gesagt, also die Spannung, denke ich, die wird jetzt nicht nur nicht nachlassen. Ich glaube, sie wird sogar noch zunehmen, also deutlich zunehmen. Also
bei 25% auf Autos,
ja,
dann war es das mit der deutschen Autoindustrie. Dann war es das, ne?
Ein für alle Mal. Ne? Und es sieht ja jetzt schon nicht sonderlich gut aus. Ne? Das wäre dann, wenn man so will, fast schon der Todesstoß. Vielleicht noch nicht ganz der Todesstoß, aber das würde brutal wehtun. Und das würde dann natürlich auch hier, ja, wie soll man sagen, das ein oder andere Vorhaben der EU dann auch zur Disposition stellen, wenn das Geld einfach nicht mehr da ist. Und Geld wird ja jetzt gerade wirklich gebraucht, ne? Und ich meine, drucken.
Ja, das wird ja halt gedruckt jetzt, ne? Schuldenbremse weg.
Ja.
Alter Bundestag nochmal zusammen.
Aber auch, ja, dem sind
natürlich auch nicht lange gut.
Das,
ne?
Kann ja auch nicht lange gut gehen, wenn du keine Substanz hast, keine industrielle Substanz. Das wird einfach nicht funktionieren können. Und ja, ich meine, schauen wir mal, wie das ausgeht, ne?
Ja, genau.
Ja, komm. Du sagst
es. Zwei Stunde. Themen? Du hattest gesagt,
beide
ineinander.
Beide kann man ineinander abfrühstücken. Ja, das geht schon. Also man kann jetzt eigentlich nur abschließend feststellen, egal was jetzt in den kommenden Wochen und Monaten so auf uns zukommt, ich denke, wir werden in absehbarer Zeit mittelfristig, also nicht nur mittelfristig, ich denke, wir werden relativ kurzfristig einen unüberhörbaren Knall vernehmen können. Also die Wahrscheinlichkeit steigt zumindest, ja. Und mit Knall meine ich dann wirklich den Zusammenbruch dieses Gefüges. Also
ja,
ich, keine Ahnung, ich wüsste jetzt nicht, wie man da noch Hoffnung haben kann, oder ja, ich weiß nicht, einige Leute haben ja wahrscheinlich echt Hoffnung, dass das alles hier noch Ewigkeiten weitergeht, aber ich hätte diese Hoffnung an dieser Stelle bei den sich abzeichnenden Vorzeichen nicht mehr. Und morgen wird die Epstein-Liste.
Wollte ich sagen, dann kommt da Knalle, ne? Dann wird der Krieg mal eben beendet, ne? Mhm. Ich glaube, Selenskyj ist jetzt morgen in Washington, ne? Mhm. Er darf ja persönlich unterschreiben, wird vom deutschen Mainstream wird das als ganz großer Erfolg verbucht. Mhm. Weil er ja gesagt hat, er lässt sich nicht abspeisen mit dem irgendwie mit dem drittklassigen Minister in Kiew. Nee, er will das schon persönlich unterschreiben können. Und das ist der Riesenerfolg von Selenskyj. Ja, gut.
Dass der selber unterschreiben
darf. Dass er selber unterschreibt, dass die Amerikaner, dass den Amerikanern die Rohstoffe gehören. Ja,
das ist ein
das als.
Ja.
Ne? Ja. Während die Europäer nur zahlen und zahlen und zahlen und hinterher nochmal zahlen. Ne?
Ja.
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 So sind halt
ja, wenn die,
dann die Rollen. Ne?
Wenn die jetzt nicht einlenken und hier Afuera machen. Ne? Wobei ich gleich, das ist ja der Punkt. Ne? So von der EU kannst du das ja nicht erwarten, dass da irgendetwas Afuera-mäßiges geschehen wird. Also ganz und gar nicht. Ich glaube tatsächlich, du wirst hier in Europa, hier ist glaube ich das erste Afuera, was gemacht werden muss, EU, die muss komplett weg, mit allem.
Ja.
Ne? Alles weg. Ne? Also alle Behörden, alle Verträge, alles. Da gibt es nichts mehr. Da gibt es keinen Grund, die noch irgendwie ansatzweise am Leben zu halten. Und ich meine, ich ich will jetzt nicht, wie sagt die Jugend immer, White Pillen, ja, also eine weiße Pille verabreichen. Aber du hast das ja auch mitgekriegt mit der UN-Resolution jetzt, ne, die Moskau-freundliche UN-Resolution, genau, die da verabschiedet worden ist.
Weil nicht gegen Russland agitiert wurde.
Genau, richtig. Und die EU ist da ja mit ihrer, glaube ich, gescheitert. Also die EU, die ist eigentlich...
Wobei nur im Sicherheitsrat, im Gesamt-EU, wie nennt sich das, Vollversammlung oder wie nennt sich der Generalversammlung, da ist sogar die EU-Resolution durchgegangen.
Ach, guck an.
Ja, ja, ja. Ja. Aber im Sicherheitsrat dann die andere.
Ja, nun, nichtsdestotrotz, ich denke, die Rolle der EU, die wird ja nun zusehends, also zumindest für die Weltöffentlichkeit außerhalb der europäischen Grenzen, die Rolle der EU, die ist, ja, wie gesagt.
Die Europäer haben ja auch noch vor 2-3 Wochen, fingen die ja noch an hier mit NATO-Mitgliedschaft, Ukraine und so weiter, das muss das Ziel sein und so weiter. Hat ja Trump gestern nochmal gesagt, nee, NATO-Mitgliedschaft auf keinen Fall, könnt ihr vergessen.
Könnt ihr vergessen.
Das ist ja der Grund für den Krieg gewesen. Ja, und das ist es, natürlich war das der Grund für den Krieg, ne? Mhm. Das war es ja genau. Es ist herrlich, herrlich. Und er sagt das einfach frei heraus, ne?
Ja.
So, und dann stehen die da.
Ja. Also am Ende müssen wir aus der EU gar nicht austreten, sondern die EU löst sich einfach von selbst auf.
Ja, ja. Wie gesagt, ich muss auch immer dran denken, nachdem Trump gewählt wurde, dass Orban geixt hat, ne? Mhm. So, und wir haben uns jetzt, ich habe mich schon unterhalten, jetzt, das nächste Ziel ist Brüssel, ja, ne? Wir haben viel vor.
Ja. With a little help from my friends heißt es ja in einem schönen Lied, ne? Von, ich weiß nicht, Joe Cocker oder so, ne?
Ja.
Und ehrlich, with a little help from my friends wird der Laden wahrscheinlich auch früher oder später gesprengt werden.
Und Bob Dylan sang, the times they are a changing.
Ja. Ne? Da sind wir. In diesen Zeiten.
Oh. Wir können uns daran schon so ein bisschen selbst berauschen, ne?
Ja, das kann man.
Ja.
Herrlich. Ja, und die Zuschauer können das ja hoffentlich auch. Deswegen schalten die hier ja auch immer regelmäßig ein, ne?
Genau.
Ja, jetzt fehlt uns allerdings eine Überschrift. Worüber haben wir uns unterhalten? Ich habe es auch schon wieder vergessen. Ja, meine Damen und Herren, Sie
müssen. Ich glaube, wir haben echt immer noch Nachschäden, ne, von Montag.
Die Nachschäden sind noch vorhanden. Meine Damen und Herren, Sie müssen sich das wirklich so vorstellen, wenn wir hier fertig sind.
Oder das ist der Eierlikör Berliner, kann auch sein.
Ja, so eine Wirkung. So krass hat der
nicht eingeballert. So ein bisschen um, oder irgendwie, ich weiß auch nicht.
Ja, weiß ich nicht. Das war ja mehr die Sahne, die so lecker geschmeckt hat, diese schöne, fluffige Füllung. Aber Sie müssen sich das wirklich so vorstellen, wenn wir hier fertig sind, also jetzt in ein paar Minuten, dann hier aufstehen, dann ist die erste Frage, die wir uns stellen, worüber haben wir uns überhaupt unterhalten? Und ja, welchen Namen geben wir jetzt diesem Kind?
Aber wir können also die KI Überschrift fragen gleich.
Wir fragen die KI.
Wir fragen mal die KI.
Die KI, die weiß ja wirklich alles. Die KI weiß ja auch unter anderem, dass...
Die KI entlässt ja jetzt auch die Beamten in Amerika.
Immerhin. So, und die KI sagt uns auch, dass wir hier von dieser Plattform YouTube wirklich... ich sag mal, in unserer Verbreitung enorm eingeschränkt werden. Und ich muss dazu sagen, das erfüllt einen ja schon irgendwo mit Stolz, dass wir offenkundig so gefährlich sind, dass man uns runterregulieren muss, damit die Wahrheiten, die hier ausgesprochen werden, bloß nicht zu vielen Leuten zu Ohren kommen. Ich könnte mir ja vorstellen, dass das Ganze, wenn man sich so andere Content-Creator anguckt, die sagen im Prinzip auch nicht viel anderes. Aber offenkundig sind wir da irgendjemandem, ja gut, als Verlag sind wir da wahrscheinlich irgendjemandem dann wirklich so ins Visier gekommen. Und dann hieß es dann von, ich weiß es nicht wem, ja, die sollten möglicherweise nicht mehr allzu oft gezeigt werden. Und das merken wir halt auch. In diesem Sinne,
aber Sie können das unterlaufen, indem Sie uns weiterempfehlen.
Genau, das ist ganz, ganz wichtig.
Auf dem kleinen Dienstweg.
Richtig. Also jedes Video, jeder von Ihnen, der sich dieses Video anguckt, kann es ja mit jemandem teilen. Und mit jemandem teilen oder auch mit mehreren Leuten teilen. Und ansonsten, ne, weil das ja auch eine wirtschaftliche Frage ist, wie wir hier, reduziert werden in unserer Reichweite, damit, mit dem Kauf dieses Heftes, Einblendung jetzt, können Sie Abhilfe schaffen. Oder auch mit dem Kauf eines Shampoos oder mit dem Kauf eines Rasierwassers.
Oder mit dem Kauf eines Bartöls.
Genau, ja. Einblendung jetzt.
Einblendung jetzt.
Haben wir sonst noch was zu verkaufen?
Nee, die Teddybären, die verkaufen wir nicht. Nee, wie viel haben wir jetzt?
Wir haben
drei Teddybären und ein, was ist das überhaupt hier?
Ja gut, wobei, das sind ja Zwillinge. Die zählen eigentlich nur als einer. Falls Sie einen Teddybär haben, schicken Sie uns den.
Das sind zwei hier.
Ja, genau, das sind
Zwillinge. Nee, dann haben wir da.
Wir haben also drei Plüschtiere hier sitzen. Ja, vielleicht können wir ja irgendwann einmal auch unsere Wand hier noch ein bisschen schmücken. Ich habe ein paar Hirschgeweihe.
Ja, bring mal mit.
Was denken Sie? Fehlen hier Hirschgeweihe? Kommentieren Sie jetzt.
Ja, ja, oh. Vielleicht sollten wir das als Titelthema nehmen. Die Frage nach dem Hirschgeweih. Doppelpunkt.
Das zieht, ich weiß es nicht. Bringt ja eh alles nichts.
Ja, vielleicht kann man das mit dem, haben wir über Epstein gesprochen, ne? Ob jetzt die Liste kommt, ne?
Ja.
Kurz vor der Epstein-Explosion, Doppelpunkt, die Frage nach dem Hirschgeweih. Nee, es ist.
Nee,
wir fragen doch die KI.
Wir fragen die KI. So, meine Damen und Herren, ja, herzlichen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir sind dann höchstwahrscheinlich nächste Woche wieder für Sie da, vermutlich wieder in einer völlig neuen Welt, ja, wie sich das ja heutzutage fast täglich ereignet, ne? Ja, bleiben Sie uns gewogen, schalten Sie wieder ein, haben Sie eine schöne Restwoche, falls Sie es tatsächlich tun, feiern Sie von mir aus Karneval, wir entziehen uns dem Ganzen und ja, alles Gute, bis hoffentlich nächste Woche und tschüss.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt. Wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht. Wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell. Da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wert auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.